Hi, mein Name ist Anton.
Hi, mein Name ist Jakob. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unseren achten und letzten Folge in dieser vierten Staffel. Hallo Jakob.
Hallo, Grüße.
Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist.
Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
Und ja, also was das für eine Staffel war.
Crazy.
Es war wirklich crazy. Wir hatten eine Special-Folge mit unserem Gast Simon Oppermann gleich zu Beginn der Staffel. Wir hatten unterschiedliche Themen besprochen. Wir hatten auch viel Grammatik diese Staffel. Also auch an euch, liebe HörerInnen da draußen, vielen Dank für eure Geduld mit uns und für euer Interesse an der Staffel auch.
Ich weiß gar nicht, was wir uns gedacht haben. Es ist gutes Wetter draußen, die Sonne scheint. Und wir reden über Grammatik und glauben ernsthaft, dass die Leute uns zuhören. Das ist schon verrückt.
Für mich ist das gar kein Widerspruch, ja. Sonne und Grammatik, das sind gute Freunde, die sich sehr schön vertragen. Ja. Naja, aber die letzte Folge, da ging es um was anderes. Weißt du noch, worum es letzte Folge ging?
Es ging um viele Dinge. Also es ging um Kaufhäuser, um Damenschuhe, es ging um den vierten Stock und es ging um Sprache und Gesellschaft und die Geburtsstunde der sogenannten Soziolinguistik.
Mhm. Genau, so ist es. Sehr schön.
Und wenn ihr wissen wollt, was Kaufhäuser, Damenschuhe und vierte Stockwerke mit Soziolinguistik zu tun haben, dann müsst ihr euch einfach die letzte Folge anhören.
Richtig, genau.
Lieber Anton, hast du denn zu deiner sehr hervorragenden letzten Folge Feedback bekommen?
Gerade eben von dir? ja, also auch darüber hinaus habe ich ein paar Nachrichten bekommen und zwei Feedbacks möchte ich gerne hier mit euch allen teilen. Zum einen hat Lena Völkening uns geschrieben.
Yeah.
Genau, sie war auch schon mal zu hören in diesem Podcast in der letzten Staffel. Mhm. Und sie hat unter anderem gesagt, dass der Gedanke der Soziolinguistik, über den wir gesprochen haben letzte Folge, also dass das sprachliche Register auf die Verwendung der verschiedenen sozialen Gruppen zugeschnitten ist, sehr interessant ist. Das heißt also für sie, es ist nicht nur direkt aus dem Können und der Kognition der SprecherInnen zu resultieren, wie sie sprechen, sondern hat halt was mit dem Gebrauch der Sprache, mit der Verwendung der Sprache zu tun und ist anpassungsfähig.
Ganz genau, ja.
Dankeschön, lieber Lena, auch für diese wunderbare Beobachtung. Und ich habe noch eine andere Feedback-E-Mail bekommen von einer anderen Person, die ihr alle schon auch kennt, nämlich Simon Oppermann hat uns geschrieben. Und ich habe mich sehr über diese E-Mail gefreut. Sie ist sehr ausführlich. Ich fasse mal die Best-ofs kurz zusammen. Der Simon, der hat geschrieben, dass das eine wirklich großartige Folge zu Labov war. Und jetzt kommen wir auch zu dem ersten Kritikpunkt. Nämlich, ich habe die ganze Zeit, so wie ich es auch gelernt habe, die eingedeutschte Version des Namens genannt, nämlich Labov. Eigentlich heißt er, beziehungsweise wird sein Name ausgesprochen als Labov, also eine andere Betonung und eine andere Art der Aussprache. Und der Simon, der verweist darüber hinaus noch auf eine andere interessante kleine Studie von seiner Kollegin Lea Bauernfeind. Sie ist Anglistin an der Uni Duisburg-Essen und sie hatte sich tatsächlich mit dem individuellen Sprachwandel von, Trommelwirbel bitte, Jennifer Lopez beschäftigt. Ja. Und sie hat neben der sogenannten Rotizität Das ist ein Fachwort für das, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben, nämlich die Vokalisierung des Lautes R oder eben keine Vokalisierung des Lautes R. Mhm. Und neben diesem Phänomen hat sie noch viele andere, ja, Untersuchungspunkte im Sprachgebrauch von Jennifer Lopez untersucht und geguckt, wie sie früher gesprochen hat und wie sie in den 10er Jahren gesprochen hat. Und tatsächlich, da verlinken wir diese interessante Veröffentlichung auch gerne in den Shownotes. Also ihr könnt da gerne reinschauen und im Detail nachgucken, wie sich der Sprachgebrauch von ihr gewandelt hat. Aber Simon fasst zusammen, kurz gesagt, das Älterwerden, der sozioökonomische Aufstieg und der Umzug aus der Bronx nach Hollywood, wo Jennifer Lopez heute lebt, scheinen sich auch auf die Sprechweise von ihr ausgewirkt zu haben. Mhm. Sie ist nicht mehr Jenny from the Block und spricht auch nicht mehr so.
Oha.
Und das ist natürlich eine sehr schöne Ergänzung zu unserer letzten Folge. Und an dieser Stelle wäre es das schon auch von meiner Seite mit dem Feedback zur letzten Folge.
Hammer, sehr gut. Anton, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Leute mal aufklären darüber, was wir in dieser Folge eigentlich vorhaben.
Absolut. Ich denke, die Zeitspanne, wo wir alle in Atem gehalten haben mit unserer kleinen Überraschung, ist jetzt lang genug gewesen.
Genau, wir haben ja schon angeteasert, dass es diese Folge ein bisschen anders ablaufen wird, wie sonst immer, denn wir haben beide quasi gemeinsam ein Thema vorbereitet, aber doch auch nicht so richtig. Seit
genau.
mehreren Monaten fragen wir euch, bitten wir euch um Einsendungen zu Sprichwörtern und Redewendungen seit deiner Folge, Anton.
Ja.
Wer die noch nicht gehört hat, ist jetzt der Zeitpunkt, die vielleicht sich nochmal anzuhören. Das war Folge 3.6. Da ging es um Redewendungen und Sprichwörter. Mhm. Und heute möchten wir über die Einsendungen, die ihr uns geschickt habt, sprechen. Und sowohl Anton als auch ich, wir haben ein paar Sprichwörter vorbereitet, aufbereitet sozusagen.
Genau, ja.
Und wir machen das so ein bisschen nach unserem Tätigkeitsfeld eigentlich. Also ich habe mir eher angeguckt, woher kommen denn Sprichwörter? Anton, du hast dir eher angeguckt, wie werden diese Sprichwörter benutzt?
Genau.
Und vielleicht auch manchmal nicht ganz richtig wiedergegeben.
Missbraucht werden.
Wichtig ist, ich weiß zwar, Anton hat Sprichwörter vorbereitet und Anton weiß, ich habe Sprichwörter vorbereitet, aber wir wissen jeweils nicht, welche Sprichwörter da vorbereitet wurden, sondern wir werden uns einfach so abwechselnd in gemütlicher Runde ein paar Fakten erzählen zu Sprichwörtern.
Oh, ich bin sehr gespannt, Jakob. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber genau, ein bisschen Überraschung muss ja auch drin bleiben, nicht wahr?
Ja, sicher.
Auch wenn wir diese Überraschung noch behalten haben und sozusagen im zweiten Teil der Folge nicht ganz wissen, was auf uns jeweils zukommt, haben wir uns schon ein bisschen abgesprochen und überlegt, wie holen wir euch nochmal ab? Und deswegen machen wir am Anfang noch so einen kleinen Express-Rückblick und betonen ein paar Dinge, die aus unserer Sicht für heute nochmal relevanter sind, damit auch der theoretische Kontext gefasst ist.
Aber macht euch keine Sorgen, wir halten es ganz kurz.
Genau. Okay, dann fangen wir mit unserem kleinen Expressrückblick an und klären ganz kurz zunächst, was sind nochmal Phraseologismen? Phraseologismen sind relativ feste Wortverbindungen von zwei oder mehr Wörtern, die in einer Sprachgemeinschaft ähnlich wie ein Einzelwort, man sagt auch dazu Lexem, gebräuchlich sind.
Mhm.
Das ist erstmal diese grundlegende Definition, über die wir auch gesprochen haben. Und um Phraseme charakterisieren zu können, gibt es bestimmte Merkmale, die diese Phraseme, Phraseologismen auch aufweisen. Wir haben drei wichtige Merkmale in der letzten Folge zu Redewendungen kennengelernt. Nämlich die sogenannte Polylexikalität. Kompliziertes Wort, ist aber einfach gemeint. Nämlich, sie bestehen aus mindestens zwei Wörtern. Und das ist natürlich das auffälligste Merkmal. Das zweite Merkmal, über das wir gesprochen haben, ist die Reproduzierbarkeit. Also Phraseme werden als fertige Konstruktionen, halt ähnlich wie Wörter, reproduziert und gebraucht. Mhm. Sie müssen jetzt nicht jedes Mal neu gebildet werden.
Ja.
Und mit diesem Merkmal hängt auch die Festigkeit als drittes Merkmal zusammen. Ihre Bestandteile sind fest miteinander verbunden und sie sind so ein bisschen wie, ja, wie feste Wortverbindungen, die man nicht einfach aufspalten kann. Wenn man sie aufspaltet, verlieren sie halt ihre Bedeutung, die damit zusammenhängt.
Mhm.
Aber was bedeutet Festigkeit jetzt genau? Wir haben in der letzten Folge zu Redewendungen da verschiedene Ebenen angeschaut, wie Festigkeit beschrieben werden kann. Wir haben uns die strukturelle Festigkeit angeschaut, also die Festigkeit der Reihenfolge der Wörter in einem Satz, die dann wichtig ist auch für Phraseme. Mhm. Wir haben über funktionale oder die pragmatische Festigkeit gesprochen, also dass bestimmte Redewendungen nur in bestimmten Kontexten auftauchen können, so Routineformeln wie guten Tag oder vielen Dank, die nur in diesen spezifischen Kontexten vorkommen. Wichtig aber, und das ist jetzt nochmal für heute relevant, ist die psycholinguistische Festigkeit. Die Beschreibung dieser Festigkeit besagt, dass ein Phraseologismus als eine Einheit mental gespeichert wird und dann auch als Ganzes abgerufen und produziert werden kann.
Mhm.
Es gibt in der Forschung Hinweise darauf, dass es auch Phraseologismen gibt, die im Prozess der Produktion durchaus auch aufgebrochen werden können und deren Teile dann sozusagen mit normal, in Anführungsstrichen, produzierten anderen Wörtern auch verbunden werden können.
Mhm.
Hier in diesem Kontext ist wichtig zu betonen, dass dieses Merkmal nicht einfach Festigkeit genannt werden müsste, sondern relative Festigkeit genannt werden sollte. Weil zum einen sind einige Bestandteile innerhalb eines Phrasems oder einer Redewendung auch austauschbar und der Sinn bleibt erhalten.
Mhm.
Auf der anderen Seite gibt es aber irgendwo so eine Art magische Schwelle, wenn wir zu viele Elemente dann austauschen, dann verliert diese Redewendung ihren Sinn.
Ja.
Das ist der eine Aspekt dieser psycholinguistischen Festigkeit. Und der andere Aspekt der psycholinguistischen Festigkeit hat was mit dem Gebrauch zu tun. Wenn Phraseme als Ganzes abgerufen und produziert werden, dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass je häufiger wir eine Redewendung zum Beispiel gebrauchen, desto besser kann das abgespeichert werden, desto häufiger reproduzieren wir das auch und desto fester ist diese Redewendung oder dieses Phrasem auch in unserem mentalen Lexikon gespeichert.
Mhm.
Das heißt, die Festigkeit einer Wortverbindung hängt wesentlich davon ab, ob sie immer wieder gebraucht wird.
Genau. Es gibt ja den alten kognitiven Leitsatz, what fires together, wires together. Also
richtig.
Der Sitz der Sprache ist ja unsere Kognition und deswegen kann man kognitive Erkenntnisse auch auf Sprachnutzung anwenden. Das ist quasi der Leitsatz der Kognitionslinguistik. Und dieser Grundsatz, what fires together, wires together, auf Sprache bezogen bedeutet das, wenn ich Wörter oft miteinander verwende, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie zusammen erstmal als sogenannte Chunks und dann mehr und mehr auch als wirklich echte Lexeme abspeichere.
Mhm, richtig. So, aber über ein Merkmal haben wir bisher noch nicht gesprochen. Und Jakob, was ist das für ein Merkmal?
Es handelt sich hierbei um die Idiomatizität. Wow.
Schönes Wort.
Crazy Wort. Warum müssen wir über dieses Merkmal sprechen? Anton hat gerade über Phraseologismen oder Phraseme ganz allgemein gesprochen.
Mhm.
Wir reden heute aber über Sprichwörter und Redewendungen. Und so ein Phraseologismus ist ja zum Beispiel auch guten Tag oder herzlichen Glückwunsch
ja.
oder vielen Dank.
Mhm.
Aber über die reden wir heute nicht. Denn solche Phraseme, die ich gerade genannt habe, guten Tag, herzlichen Glückwunsch und so weiter, deren Bedeutung kann ich aus den Einzelteilen mir erschließen. Also guten Tag setzt sich aus gut und Tag zusammen. Und damit weiß ich ungefähr die Bedeutung. Herzlichen Glückwunsch kommt von herzlich und Glückwunsch. Passt, kann ich verstehen. Vielen Dank kann ich auch verstehen. Aber Redewendungen und Sprichwörter, deren Bedeutung setzt sich zu großen Teilen nicht kompositionell zusammen. Das heißt, bei einem Phraseologismus wie Hals- und Beinbruch verstehe ich eben nicht, was es bedeuten soll, nur weil ich die Worte Hals- und Beinbruch kenne. Mhm. Also nur weil ich diese vier Einzelteile irgendwie verstehe und weiß, was es bedeutet, kann ich nicht verstehen, was jemand meint, wenn er oder sie mir Hals- und Beinbruch wünscht. Dieses Phrasem ist nämlich idiomatisch, also die Idiomatizität ist hoch und das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass es quasi ein semantisches Eigenleben entwickelt hat und dass also die Semantik nicht mehr kompositionell aus den Bestandteilen gezogen werden kann.
Ja.
Und statt idiomatisch kann man auch sagen, dass diese Phraseme lexikalisiert sind. Mhm. Und darüber haben wir gerade auch schon gesprochen. Denn wenn so eine Redewendung oder ein Sprichwort ganz arg lexikalisiert ist, dann geht man davon aus, dass wir Sprecher diese Redewendungen und diese Sprichwörter kognitiv so behandeln, wie wenn es ein einzelnes Wort wäre. Man spricht in diesem Fall von einem Mehrwortlexem. Mhm. Also ein Lexem, das hatten wir gerade auch schon, das ist ja eine lexikalische Einheit. Und so eine lexikalische Einheit ist im Regelfall ein Wort. Haus, schön, laufen. Das sind sogenannte Einwortlexeme. Und die meisten lexikalischen Einheiten unserer Sprache, das sind Einwortlexeme. Aber wenn so ein Phrasem ganz oft und von ganz vielen Menschen benutzt wird, dann kann es passieren, dass sich so ein Phrasem lexikalisiert zu einem Mehrwortlexem, die zwar eben aus mehr als einem Wort bestehen, aber deren Bedeutung nicht mehr kompositionell aus ihren Einzelteilen zusammensetzbar ist und die deshalb als eigene Einheit kognitiv gespeichert werden müssen in unserem mentalen Lexikon. Mhm. Und um solche Mehrwortlexeme soll es also heute gehen. Und Sprichwörter und Redewendungen, das sind alles Mehrwortlexeme. Und man kann sich also jetzt vielleicht ein bisschen besser vorstellen, warum gerade für Sprachlernende so ein Mehrwortlexem eine echte Hürde ist. Also sowohl beim Verstehen, weil die Bedeutung setzt sich ja nicht kompositionell aus allen Einzelteilen zusammen, als auch beim Produzieren, weil man ja genau wirklich die Worte treffen muss, die dann dieses Mehrwortlexem auch aufrufen bei den ZuhörerInnen.
Ja.
Und auch für Wörterbucherstellerinnen ist das gar nicht so einfach. Wo soll man denn so ein Mehrwortlexem wie Hals- und Beinbruch einsortieren? Mhm.
Gute Frage.
Also bei Hals oder bei Bein oder bei Bruch oder bei Beinbruch oder bei allem von dem. Oder sollte man vielleicht einen eigenen Teil im Wörterbuch nur für Mehrwortlexeme erstellen? Und soll man dann von allen Artikeln jeweils von Hals, Bein und Bruch und natürlich auch von Beinbruch und Halsbruch noch einen Verweis auf dieses Mehrwortlexem erstellen? Also es ist gar nicht so einfach. Mit der digitalen Welt und der digitalen Präsentation von Wörterbüchern ist es natürlich alles ein bisschen einfach. Man kann einfach Links erstellen, man hat keine Platzprobleme. Aber auch das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Okay. Und mit dieser kleinen Einführung, lieber Anton, würde ich sagen, legen wir los, oder?
Absolut.
Anton, willst du loslegen?
Sehr gerne. Mein erstes Beispiel, was ich heute mitgebracht habe, kommt gar nicht von mir, sondern ist eine Einsendung. Eine sehr, sehr liebe, nette Einsendung von Julia, die mir ein interessanten Fall der Redewendung geschildert hat und geschickt hat. Nämlich, du musst nicht gleich den schwarzen Peter an die Wand malen. Wunderbarer Fall für unsere heutige Folge und ein wunderschönes Beispiel für einen sehr interessanten, ja, für eine sehr interessante Beobachtung. Jakob, was fällt dir denn bei dieser, jetzt muss ich überlegen, was ich sage, damit ich nicht zu viel vorwegnehme. Was fällt dir denn bei dieser Redewendung zunächst auf?
Ich glaube, das ist wieder so eine Mischung aus zwei, oder? Also, ich kenne ja.
Richtig.
Du musst nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Und Schwarzer Peter ist wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch heutzutage, weiß ich nicht genau. Aber ist einfach so, ich kenne so Schwarzer Peter zuschieben, jemandem den Schwarzen Peter zuschieben.
Richtig.
Ja.
Richtig, richtig, richtig. Also hier findet eine Vermischung von zwei satzwertigen Redewendungen statt, nämlich, du hast es richtig erkannt, jemanden den schwarzen Peter zuschieben, also mit der Bedeutung, jemand die Schuld zuschieben oder etwas Unangenehmes jemandem anderen zuschieben. Und der zweite Teil, den Teufel an die Wand malen, also als Bedeutung etwas Schlimmes heraufbeschwören, indem man es sich vorstellt. Und das fand bei Julia als Beispiel den gemeinsamen Weg zu einem, ja, im Endeffekt neue Bildung der Redewendungen. Und tatsächlich ist das gar nicht so selten, dass das passiert. Und das merken wir immer dann, dass etwas nicht selten ist, sondern Regelfall auch ein bisschen ist, wenn es dafür ein Fachwort gibt. Und es gibt auch für diese Vermischung von zwei Redewendungen als Fachwort eine Bezeichnung, nämlich Kontamination. Die Kontamination, das ist eine Form der Kombination oder Verschmelzung von mindestens zwei unterschiedlichen Redewendungen. Sie entstehen, wenn man sich der lexikalischen Besetzung eines Phrasems nicht mehr so sicher ist, weil es gerade abgerufen wird, also kognitiv abgerufen wird, und man halt nicht so ganz sicher ist, was da für ein Wort steht, beziehungsweise was man eigentlich auch sagen möchte. Und deswegen dann so eine Vermischung kommt aus zwei nahestehenden und in der Bedeutung ähnlich vorliegenden Phrasemen. Und die Frage ist natürlich, warum kommt es jetzt hier mit den Redewendungen jemanden den schwarzen Peter zuschieben und den Teufel an die Wand malen zu so einer Kontamination? Ich würde argumentieren, hier gibt es eine Ähnlichkeit der Bilder, die mit diesen Redewendungen ausgelöst werden. Nämlich, jemand den schwarzen Peter zuschieben, also etwas Unangemessenes, Unangenehmes jemanden als jemand zuschieben, der die Schuld dafür tragen soll, und den Teufel an die Wand nagen, hat ja auch eine negative Konnotation. Und wahrscheinlich kommt hier zu einer interessanten Vermischung dieser zwei Bilder, die, obwohl sie nicht mehr die alten Redewendungen eins zu eins wiedergeben, trotzdem dazu führen, dass wir das Bild, was dadurch entsteht, verstehen.
Ja, ja.
Und man könnte jetzt überlegen, Kontaminationen, sind es jetzt Fehler? Sind es jetzt irgendwelche Besonderheiten? Ist es vielleicht auch ein stilistisches Mittel, mit dem man arbeitet? Und tatsächlich ist das alles. Also man kann Kontamination auch als so eine Art freudscher Versprechen sehen oder auch als Fehler, der einfach passiert, wenn man halt in der Sprachproduktion gerade sich befindet. Aber man kann natürlich auch solche Kontaminationen als ein Mittel zur kreativen Nutzung von Phrasemen nutzen und somit zum Beispiel zwei Phrasemen noch vereinen und zu einer anderen höheren Ebene an Bildhaftigkeit, an Metaphorik voranbringen. Und das meinte ich vorher, als ich sagte, dass Phraseme ja nicht wirklich fest, sondern relativ fest sind. Man kann mit denen spielen, man kann sie auch ein bisschen variieren, auch zusammenfügen. Es entstehen dann neue Bilder, aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das bedeutet jetzt nicht, dass dieses Beispiel, was uns Julia zugeschickt hat, plötzlich eine neue Redewendung ist. Weil dafür fehlt uns natürlich die Festigkeit und auch der Gebrauch dieser Redewendung in der breiten Masse, um dann davon zu sprechen, dass das eine neue Redewendung ist. Aber es sind zwei Redewendungen, die durch eine Kontamination zu einer interessanten neuen Bildhaftigkeit gefunden haben.
Sehr schön, lieber Anton. Bei deinen Erklärungen wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Und genau damit geht's jetzt weiter.
Oh, das ist eine sehr gute Überleitung.
Und ich habe mir diese Redewendung auch nicht selbst ausgedacht, sondern es war eine Einschickung, und zwar gleich von zwei Menschen, nämlich von Laila und von Eva. Und ich habe mich gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Redewendung? Und es ist gar nicht so leicht, immer den Ursprung von Redewendungen zu finden.
Ja.
Aber bei dieser Redewendung, die hat einen sehr schönen Ursprung. Deswegen dachte ich, möchte ich die auch erzählen. Aber da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Was bedeutet das denn eigentlich nochmal so genau, Anton?
Deutsch, Fremdsprachen lernen und zu fragen, was Redewendungen bedeuten, ist natürlich auch ein sehr spannender Fall. Also ich würde sagen, mit dieser Redewendung wird die Bedeutung ausgedrückt, dass man sprachlos ist, dass man überrascht ist von etwas, von einer Begebenheit oder von einer Erzählung oder so. Also man ist schockiert.
Ja, man hört gerade so eine unglaubliche Geschichte und weiß nicht so richtig, ist das wahr oder falsch? Sehe ich richtig, höre ich richtig? Genau. Und der Hund in der Pfanne, der erinnert sehr an einen Eulenspiegelschwank und geht wohl wahrscheinlich auch auf diesen zurück. Till Eulenspiegel, das ist der fiktive Protagonist einer mittelniederdeutschen Schwanksammlung. Und Till Eulenspiegel, das ist so ein Schalk, ein Possenreißer, der im späten Mittelalter durch die Landen zieht und seine Scherze mit den Menschen treibt. Und ein Schwank, das ist eine kurze, meistens auch lustige Erzählung, oder auch ein Theaterstück. Also es ist eine Textsorte, ein Schwank. Mhm. Und dieser Schwank, der geht so. Ein Braumeister oder der Braumeister in Einbeck. Einbeck, das ist eine Stadt. Und daher kommt übrigens die Bezeichnung für Bockbier. Hat nichts mit einem Tier zu tun, sondern kommt von Einbeck. Und dieser Braumeister, der hat Till Eulenspiegel nämlich gebeten, mit Sorgfalt Hopfen zu sieden. Also ein Vorgang im Brauprozess. Und der Braumeister hatte aber auch einen Hund mit dem Namen Hopf. Ja, und die Sicht auf Tiere war damals wohl noch vielleicht ein bisschen eine andere. Jedenfalls fand Eulenspiegel, dass es ein mächtig lustiger Scherz war, doch einfach den Hund in die Braupfanne zu werfen. Und Braupfanne, das ist quasi der Kessel, in dem Bier gebraut wird, und ihn dort zu sieden.
Nein.
Ja, dass natürlich der Hund dann in der Braupfanne voll siedendem Wasser verrückt wurde, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Klassischer Schenkelklopfer, würde ich sagen.
Das ist aber eigentlich voll traurig. Der arme Hund.
Ja, es ist tatsächlich nicht so cool. It's just a prank, bro.
Das war ja noch ein Euphemismus, als du meintest, dass er verrückt wurde in der Pfanne. Das ist ja traurig, aber oh okay. Und das hat sich dann eingebürgert.
Das hat sich eingebürgert anscheinend, ja. Aber es ist eine fiktive Geschichte. Also es ist nie wirklich so passiert. Aber
zum Glück.
Trotzdem, Menschen haben darüber gelacht. Das wurde Menschen vorgeführt und die fanden es einfach lustig. Das fände ich schon auch, wie soll man sagen, Geschmäcker sind verschieden, nicht wahr?
Dann würde ich sagen, bleiben wir doch bei der Tiermetaphorik. Und ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht, eine Redewendung, die unseren HörerInnen, aber auch dir sicherlich nicht bekannt sein wird, weil sie aus einer anderen Sprache kommt.
Mhm.
Und mal gucken, ob du, lieber Jakob, aber auch unsere HörerInnen, die Bedeutung hinter dieser Redewendung trotzdem erkennen werdet. Die Redewendung lautet so, ich übersetze das erstmal ins Deutsche. Teile nicht das Fell des nicht getöteten Bären.
Teile nicht das Fell des nicht. Moment, ich kenne so eine ähnliche Redewendung. Quasi, ich glaube, die Redewendung soll ausdrücken, quasi im Sinne von ein Schritt nach dem anderen. Also ihr braucht jetzt nicht drüber diskutieren, was mit diesem Bären passiert, bevor ihr ihn gejagt und natürlich auch geschossen habt.
Ja, richtig. Richtig. Es gibt auch im Deutschen eine andere Redewendung, die einen ähnlichen Sinn hat, nämlich lobe den Tag nicht vor dem Abend.
Ah, ja. Ja.
Und das ist mir neulich aufgefallen. Das Beispiel kommt von mir tatsächlich. Es gibt nämlich ein russischsprachiges Sprichwort, nämlich teile nicht das Fell des nicht getöteten Bären. In Russisch klingt es so. Delit Shkuru ne ubitova medvedya. Und im Endeffekt soll das genau so etwas ausdrücken, was wir auch im Deutschen, aber unter einer anderen Redewendung verstehen, nämlich, dass man nicht vorschnell sein sollte, also nicht ungeduldig sein sollte in dem, was man tut. Und ich habe dieses Beispiel mitgebracht, weil das ein sehr geeigneter Fall ist aus meiner Sicht für die Idiomatizität. Also, dass Redewendungen zum einen sich nicht rein aus der Summe ihrer Bestandteile ergeben müssen, aber der Sinn natürlich auch manchmal schon irgendwie auch erschlossen werden kann, mit ein bisschen Fantasie. Deswegen gibt es ja auch bestimmte Redewendungen, bei denen man sagt, die sind teilidiomatisch. Also wo der Sinn nicht vollständig erschlossen werden kann aus der Bedeutung der einzelnen Wörter. Da steckt immer noch eine bildhafte Darstellung dahinter. Aber diese bildhafte Darstellung ist gar nicht so weit hergeholt von im Endeffekt der wörtlichen Bedeutung. Und warum dieses Beispiel aus dem Russischen? Das ist jetzt nur stellvertretend für eine Klasse an Beispielen, weil Redewendungen häufig nicht übersetzbar sind. Aufgrund dieser Idiomatizität. Fremdsprachige Redewendungen können dann in der Übersetzung zu einer unüblichen oder gar falschen Formulierung führen, zu falschen Freunden vielleicht auch. Und das klingt dann natürlich für Leute, die das hören, auch ganz komisch und ganz ungewohnt, während es für mich natürlich ganz normal ist, das Fell des nicht getöteten Bären nicht vorschnell teilen zu wollen.
Ja.
Und diese auf der einen Seite vielleicht auch Schwachstelle der Redewendung, dass man sie nicht übersetzen kann, vielleicht aber auch eine Stärke der Redewendungen, das soll im Auge des Betrachters beschlossen werden, die kann man auch kreativ nutzen. Und da hat uns Eva eine E-Mail geschrieben und sie meinte, dass ihr Mann und ein Freund von ihm sich öfters mal so einen Spaß draus machen, Redewendungen wörtlich ins Englische zu übertragen. Und da kommen dann solche Fälle wie My Lovely Mr. Singing Club, also mein lieber Herr Gesangsverein,
ja,
oder It's not the yellow from the egg, also das ist nicht das Gelbe vom Ei,
ja,
zustande. Also sehr interessante Fälle, die dann ja auftreten.
Ja, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wie diese Redewendung im Deutschen heißt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die Redewendung ist, die ich meine. Aber tatsächlich gibt es eine deutsche Redewendung, die heißt, die Felle teilen, bevor der Bär erlegt ist. Also,
nein, wirklich?
Doch, aber es ist quasi so eine Beschreibung, also keine Aufforderung. Also im Sinne von, die teilen jetzt die Felle, bevor der Bär erlegt ist.
Ach,
richtig schön. Lustig, ja. Also, die sind zwar oft nicht übersetzbar, nicht wortwörtlich, manchmal sind die sich aber so ähnlich in verschiedenen Sprachen, dass man schon davon ausgehen muss, okay, es gibt wahrscheinlich einen gemeinsamen Ursprung irgendwie. Und hier kann es jetzt eben auch sein, dass es irgendwie einen gemeinsamen europäischen Ursprung gibt, vielleicht eine literarische Vorlage oder irgendwie sowas.
Das wäre dann auch natürlich ein sehr interessanter Fall, zu gucken, wie alt solche Redewendungen sind. Also wie weit muss man in der Geschichte zurückgehen, um zu schauen, was eigentlich das bedeutete, wo diese Bedeutung, diese übertragene Bedeutung überhaupt zustande kam. Das ist natürlich auch spannend, weil aus der heutigen Sicht verlieren wir bei vielen Redewendungen natürlich ja auch die wörtliche Bedeutung. Wir können das nicht mehr erschließen, aber irgendwann muss es ja diesen ersten Fall gegeben haben, wo so eine Redewendung ja entsteht, diese Bildhaftigkeit auftaucht.
Ganz genau, ja.
Das vielleicht an dem Punkt nochmal ganz kurzer Exkurs, ein ganz kleiner, nämlich zu den Redewendungen, wenn sie halt häufig gebraucht werden, zu denen gehören natürlich auch geflügelte Worte. Das sind Redewendungen, Phraseologismen, die auf eine bestimmte Quelle, wie ein literarisches Werk oder eine Person zurückzuführen sind. Und wieder in dem Kulturkreis, wo ich aufgewachsen bin, da sind häufig solche geflügelten Worte Zitate aus Filmen. Und dann kommt es halt manchmal dazu, dass ich dann im Deutschen auch mal so ein geflügeltes Wort, so ein Zitat, Lebensweisheit auch mal rausklopfe und dann erst im Nachhinein überlege und merke, na gut, okay, macht nicht so wirklich jetzt gerade Sinn, das verstehen die anderen vielleicht nicht. Aber manchmal funktioniert es. Ich hatte neulich den Fall, dass ich erzählt habe irgendetwas und dann einfach als Pointe, als so eine Zusammenfassung am Ende gesagt haben, das Leben ist gut, aber gut zu leben ist noch besser. Und
wo kommt das denn her?
Das ist 1:1 ein Zitat aus einem sowjetischen Film. Und diese Redewendung ist in der Sowjetunion beziehungsweise später auch in dem Kreis sehr weit verbreitet gewesen. Also in meiner Familie ist es so gängig, so wie so ein kleiner Dad-Joke, den man sich so erzählt, und viele Dinge auch rechtfertigt. Aber genau, das ist halt so ein spannender Fall, wo man dann natürlich auch die Quelle weiß, woher das kommt.
Sehr interessant. Ich mache mal weiter und ich bleibe bei den Tieren. Und es ist wieder eine Redewendung, die sowohl von Laila als auch von Eva eingesendet wurde. Und die Redewendung, die zeigt, glaube ich, auch sehr schön auf, was wir schon gesagt haben. Einerseits, dass Ursprünge oft schwierig zu ermitteln sind und andererseits, dass es teilweise eben schon noch Variation gibt. Es ist nämlich die Redewendung, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Also lieber etwas Kleines, Sicheres, etwas Geringeres als eine große, aber unsichere Sache, als eine risikobehaftete Sache, bei der man eben nicht weiß, ob man sie wirklich hat.
Und
dieses Sprichwort gibt es wirklich in zahlreichen Abwandlungen. Und zwar, was denkst du, wird bei diesem Sprichwort abgewandelt? Also wo gibt es diese Variation? Lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
Also ich vermute sehr stark, dass die Größe der Vögel, die genannt werden, ähnlich groß, also ähnlich bleibt. Aber die Vogelart, die ändert sich.
Aha, ja, sehr gut. Also es gibt dieses Sprichwort mit Sperlingen, was natürlich erstmal ein anderer, teilweise auch ein regionaler Name für Spatz ist. Dann Rebhühner. Und dann, fand ich noch lustig, Kraniche.
Ja, oh mein Gott.
Und teilweise geht es auch nicht nur um verschiedene Vogelarten, sondern auch um die Menge an Vögeln. Im Englischen heißt eine ganz ähnliche Redewendung nämlich, a bird in the hand is worth two in the bush. Also ein Vogel in der Hand ist genauso viel wert wie zwei im Busch. Und was den Ursprung angeht, ist es gar nicht so leicht, den zu finden. Wenn man sucht, findet man im Internet als Quelle angeblich ein lateinisches Sprichwort.
Ah.
Ich konnte aber nicht herausfinden, woher dieses lateinische Sprichwort kommt, wie alt es ist, wo das geschrieben steht, wer das vielleicht gemacht hat. Und ich habe zwei Sprichwortwörterbücher konsultiert und in keinem der beiden ist von diesem lateinischen Spruch die Rede. Also glaube ich, dass es sich wohl eher um so ein Internetphänomen handelt, also ein anachronistisches lateinisches Sprüchlein, das irgendjemand, der oder die Latein kann, halt mal übersetzt hat, aber das nicht der wirkliche Ursprung dieses Sprichworts ist. Was ich aber gefunden habe, ist eine Bibelstelle, nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 6 und 7, da heißt es Folgendes. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge.
Aha, okay.
Kaum zu glauben, dass ich nochmal aus der Bibel vorlese in dem Podcast hier. Also da steckt jetzt dieses Sprichwort nicht so ganz wirklich drin. Es geht irgendwie um Sperlinge und 2 Groschen und Gott kümmert sich um alle und wir sind aber kostbarer als 5 oder viele Sperlinge. Und also es ist nicht so ganz drin, aber man kann sich gut vorstellen, Menschen haben ja jahrhundertelang sich mit der Bibel beschäftigt und über die Bibel gesprochen, Fachsprache predigt. Und da kann man sich gut vorstellen, dass irgendjemand mal auf den Gedanken gekommen ist, das irgendwie so zu auszudrücken, wie wir die Redewendung eben heute kennen, in so einer ähnlichen Art. Und hinzu kommt ja auch der Buchdruck, mit dem dann Predigten auch abgedruckt wurden. Also das ist nur mein Hot Guess, das ist nur meine Herleitung, wie das aus der Bibel entstanden sein könnte. Ja. Mehr habe ich dazu aber nicht gefunden. Genau, das zeigt, glaube ich, auch nochmal gut auf. Es gibt oft ähnliche Sprichwörter im Englischen, im Deutschen, in anderen europäischen Sprachen. Aber woher genau die kommen, weiß man dann auch oft trotzdem nicht.
Okay, interessant. Im Russischen kenne ich das tatsächlich auch. Lieber eine Meise in der Hand als ein Kranich im Himmel.
Geil.
Aber das Interessante ist, ich habe jetzt gerade versucht, wortwörtlich das zu übersetzen mit verschiedenen Online-Übersetzern. Das wird gar nicht rausgegeben als Wortübersetzung. Sobald ich das eingebe, kommt sofort diese Redewendung, die du auch genannt hast, nämlich besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Also sprich, die Online-Übersetzer sind anscheinend schon so gut, dass sie dann diese Redewendung auch erkennen und ja. auch die Redewendung in ihrer Lautung ins Deutsche anhand von der Bedeutung auch wieder übersetzen. Also richtig spannend, cool. Mein drittes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich keine Redewendung. Das habe ich aber jetzt neulich irgendwo gehört und Asche über mein Haupt. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe oder gelesen habe. Das ist das Problem, wenn man nicht sofort die Quelle notiert, wo man das her hat.
Peinlich. Und du willst Wissenschaftler sein.
Ich sag's dir, das ist sehr unangenehm. Ich vermute mal, das war ein TikTok oder ein Reel oder irgendwie so eine kurzlebige Medienform, die ich da gesehen habe. Aber ich fand den Spruch sehr interessant und dachte, ich möchte das auch mit euch teilen, weil ein bisschen Redewendung steckt da schon drin. Dieser Spruch lautet, wenn man seinen Kopf aus dem Fenster raussteckt, muss man damit rechnen, dass er abgehackt wird.
Oh mein Gott. Hopefully not. Nein, also ich finde nicht, dass man damit rechnen muss, dass er abgehackt wird. Alter.
Genau, sehr schöne, satzwertige Redewendung, wenn sie denn gebräuchlich wäre, die ich bisher auch noch nie so gehört habe. Aber die Frage, die ich mir in Bezug auf diese Redewendung stellte, war, was ist hier überhaupt die Redewendung und kann man das sich irgendwie noch erklären, wie jemand auf die Idee kam, das so auszudrücken?
Ich finde lustig, weil diese Redewendung, also diese Äußerung, die du gerade gesagt hast, die hat ja schon das Zeug zur Redewendung. Und wir sehen da vielleicht auch die mögliche Geburt einer Redewendung. Also natürlich nicht, dass jetzt diese Redewendung total abhebt und sonst irgendwas, aber es ist quasi irgendeine Art von metaphorischer Gebrauch und Medien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also große Reichweite.
Richtig.
Und wenn das dann treffende Worte sind, dann setzen die sich fest in den Köpfen der Menschen und dann benutzen die das auch in ihrer Alltagssprache und dann kann sich das so durchsetzen als Redewendung.
Richtig. Und dann wahrscheinlich auch lange Zeit halten, nicht wahr? Also das muss auch gegeben werden, damit es längerfristig erhalten bleibt und nicht nur eine punktuelle Erscheinung im Sprachgebrauch bleibt. Ich habe recherchiert, ob ich diese Redewendung in auch abgewandelten Form irgendwo finde im Internet. Gar keine Chance. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass in diesem komplexen Satz der erste Teil des Satzes schon an eine bestimmte Redewendung uns erinnern könnte. Nämlich sich zu weit aus dem Fenster lehnen.
Mm, stimmt.
Und das hat ja die Bedeutung, dass man ja sich zu stark exponiert. Und dieser erste Teil des komplexen Satzes hat mir aber Probleme bereitet, weil hier schon so viel verändert worden ist an dieser Redewendung, dass ich das nicht sofort erkannte, mit dem Kopf aus dem Fenster rausstecken. Da wurde das Verb geändert und das führte dazu, dass ich das nicht sofort erkannte. Also bei der Festigkeit müssen wir festhalten, dass natürlich auch schon, das ist diese relative Festigkeit, wichtig ist, was man dann formuliert und sagt, sonst verlieren wir die Bedeutung von dieser Redewendung. Und der zweite Teil von diesem Spruch, das würde ich tatsächlich als eine metaphorische Modifikation von dieser Redewendung betrachten. Also der erste Teil sagt im Endeffekt aus, man bringt sich in Gefahr und der zweite Teil des Satzes, muss man damit rechnen, dass es abgehackt wird, ist einfach nur die Konsequenz, die dort in einer sehr drastischen Form formuliert wird. Und zusammengenommen entsteht dann ein metaphorisches Bild, was sich dann in der Bedeutung ergibt zu, wer eine Chance ergreift und mutig ist, muss man halt mit Gefahren rechnen, die auf einen zukommen.
Ich muss aber sagen, dieses Bild von sich zu weit aus dem Fenster lehnen, da habe ich immer einfach dran gedacht, dass wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, dann fällt man halt raus. Und das ist ja immer unangenehm. Also auch wenn man im Erdgeschoss ist, ist es unangenehm. Also ich finde es schon sehr unrealistisch, dass man sich aus dem Fenster lehnt und dann kommt jemand und hackt dir den Kopf. Also das schon, weiß ich nicht, das noch einen Sitz in der Realität hat.
Ich dachte da tatsächlich in der wörtlichen Bedeutung, nicht in der übertragenen Bedeutung, eher so an Züge. Also wenn man sich also alte Züge vorstellt, dann lehnt man sich dort aus dem Fenster raus und dann zapp, zarab ist der Kopf ab. Also das muss man ja aufpassen. Also nicht in ICEs, das geht ja nicht mehr, aber in älteren D-Zügen oder so.
In D-Zügen. Sehr gut, das Wort habe ich schon länger nicht gehört. Da fällt mir die Redewendung ein alter Mann ist kein D-Zug.
Ich kenn's als alte Frau ist kein D-Zug.
Ah, schon. Also eine alte Person ist kein D-Zug. Genau. Ich mache mal weiter und wir bleiben bei Haus und Hof. Wobei, jetzt hast du ja eigentlich zu Zug gewechselt, aber davor war es ja noch das Haus. Mhm. Und zwar hat Johannes mir die Redewendung geschickt, da schmeiße ich dir einen Stein in den Garten. Kennst du diese Redewendung? Also jemand einen Stein in den Garten schmeißt.
Ich kenne das im Deutschen nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Im Russischen ist es eine sehr, sehr, sehr weit verbreitete Redewendung, die in meiner Familie auch sehr häufig gebraucht wird. Und die Bedeutung ist, wenn ich die Schuld von mir wegschieben möchte und das der anderen Person anhänge, dann könnte die andere Person in dem Zusammenhang sagen, na, schmeiß mir keine Steine in meinen Garten. Das wäre so die Bedeutung, die ich da verstehen würde.
Ah, also jemanden etwas in die Schuhe schieben, sagt man.
Richtig, richtig.
Aha, das ist quasi noch eine ganz andere Bedeutung, wie dieses Sprichwort im Deutschen hat. Aha. Aber die macht auch sofort Sinn, weil wenn ich meinen Garten beackere, also wenn ich da mein Gemüsebeet habe und da sind Steine, ja klar, dann schmeiße ich die zum Nachbar.
Ja.
Sehr gut. Also im Deutschen hat diese Redewendung lustigerweise zwei Bedeutungen. Und diese beiden Bedeutungen sind im Prinzip entgegengesetzte Bedeutungen. Kennst du den Begriff Januswort?
Ja.
Januswörter sind Wörter, die zwei Bedeutungen haben und je nach Kontext genau das Gegenteil voneinander bedeuten können. Zum Beispiel abdecken. Abdecken kann bedeuten, ich decke etwas zu, aber es kann auch bedeuten, ich lüfte die Bedeckung. Also ich mache genau das Gegenteil. Ich decke nicht etwas zu, sondern ich decke etwas auf.
Ja.
Und genauso ist es quasi hier mit diesem Sprichwort, da schmeiße ich dir einen Stein in den Garten. Das ist quasi ein Janus-Sprichwort.
Spannend.
Denn es bedeutet erstmal jemandem schaden und es bedeutet aber auch jemandem danken oder jemandem bei Gelegenheit einen Gefallen im Gegenzug erweisen. Und diese negative Bedeutung von jemandem schaden, das hat das Sprichwort eher in Schwaben, in Rheinland-Pfalz und auch in Hessen. Und diese eher positive Bedeutung, also jemanden bei Gelegenheit einen Gefallen im Gegenzug erweisen, das hat diese Redewendung eher in Franken, in Sachsen und auch in Westfalen. Und die negative Bedeutung, die war wohl wahrscheinlich eher da und ist seit dem Mittelalter belegt und hat sich wohl einfach aus so einer wörtlichen Bedeutung entwickelt. Also wenn man jemanden Stein in den Garten schmeißt, das ist nicht toll, ein Garten, das war früher keine Rasenfläche, sondern das war landwirtschaftliche Nutzfläche. Da wurden Pflanzen angebaut und das hat einfach genervt beim Umgraben, beim Pflügen, bei sonst irgendwas, wenn da Steine sind, ja. Und es gibt in diesem Kontext, also schon als Redewendung, auch eine überlieferte Zeile, die ich ganz lustig fand, aus dem 14., 15. Jahrhundert. Und zwar heißt da, ich würfe ihm einen Stein in seinen Garten und eine Kletten in den Bart.
Das ist aber auch eine schöne Redewendung, ja.
Also nicht nur der Stein im Garten, sondern auch schön die Klette in den Bart werfen. Was irgendwie lustig ist, also es drückt auch irgendwie aus, ich will eigentlich nur ärgern.
Schöne Redewendung.
Und die positive Bedeutung, die kommt wahrscheinlich später auf und ist vielleicht auch einfach so eine Umdeutung. Also im Sinne eben eines positiven Dienstes, also du hast mir jetzt was Positives getan. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, einen Stein im Brett haben, wenn man quasi einen Gefallen gut hat. Und so ist das quasi auch gemeint, also ich werf dir auch mal einen Stein in den Garten, ja. Und das könnte man auch irgendwie wörtlich verstehen, also im Sinne von vielleicht Vögel oder Tiere allgemein aus so den Beeten vertreiben oder so. Aber weiß ich jetzt nicht, könnte auch einfach so eine Umdeutung sein. Also Stein im Brett, Stein einfach im Sinne von Gefallen. Und ich gebe dir auch einen Gefallen, wenn es drauf ankommt.
Das ist ein schönes Beispiel.
Hast du noch einen?
Ja, mein letztes Beispiel, was ich mitgebracht habe, das wurde mir von Erik zugeschickt. Und er macht diesen, in Anführungsstrichen, Fehler häufig, indem er sagt, mir platzt gleich der Geduldsfaden. Und ich verstehe Erik sehr gut. mir platzt er manchmal auch, wenn ich diese Redewendungen miteinander vermische. Also hier haben wir auch wiederum eine Kontamination vorliegen.
Mhm.
Aber es ist hier nochmal eine ganz besondere Beobachtung zu machen. Jakob, aus welchen zwei Redewendungen setzt sich denn hier diese kontaminierte Version zusammen?
Mir platzt gleich der Kragen.
Richtig.
Und jetzt, warte mal, Geduldsfaden. Nee, was hast du gesagt?
Genau, der Geduldsfaden. Was passiert mit dem?
Der reißt, oder? Also jetzt reißt mein Geduldsfaden. Mein Geduldsfaden reißt.
Richtig. Ja. Also das sind zwei verschiedene Redewendungen. Es handelt sich in beiden Fällen um weit verbreitete Redewendungen, die auch idiomatisch sind. Und jede dieser Redewendungen hat die Bedeutung, dass man sehr wütend ist oder seine Geduld fast verliert.
Mhm.
Interessanterweise haben hier aber sowohl mir platzt der Kragen als auch mir reißt der Geduldsfaden diese gleiche übertragene Bedeutung. Also das sind einfach nur verschiedene Redewendungen für den gleichen Sachverhalt.
Ja.
Das heißt, hier kann man die Kontamination auch relativ einfach erklären, warum sie zustande kommt. Nämlich, weil diese zwei Redewendungen ja relativ ähnliche Struktur haben, relativ ähnliche beziehungsweise sogar gleichen Bedeutungsumfang haben und deswegen auch der Satz mit einer Redewendung beginnt und dann mit einer anderen endet. Das ist redewendungstechnisch eher unproblematisch sozusagen. Uns fällt es, wenn überhaupt, dann nur bei näherer Betrachtung auf, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn wir uns aber diesen Fall näher betrachten, dann merken wir hier einen Bildbruch, weil ein Geduldsfaden ja nicht platzen kann, der reißt und der Kragen, der könnte platzen, aber der würde nicht reißen sozusagen, wenn wir das jetzt übertragen in den anderen Fall. Und diese spezielle Form der Kontamination nennt man Katachresen. Also die Katachresen sind ein Spezialfall von der Kontamination. Von Katachresen spricht man immer dann, wenn durch diese Kontamination von zwei Bildern ein Bildbruch entsteht. Das trifft dann besonders immer dann auf, wenn unvereinbare Phraseologismen miteinander kontaminiert werden, also verbunden werden auch. Und diese Katachresen, die werden häufig als stilistische Fehler betrachtet. Also man sollte möglichst in Schülerinnenaufsätzen zum Beispiel vermeiden, solche Bildbrüche zu produzieren.
Kann aber auch ein Stilmittel sein in der hohen literarischen Kunst.
Richtig, richtig. Katachrese ist aber auch ein Stilmittel. Also auch in der Schule, kann ich mich erinnern, hatten wir als Katachrese ein Stilmittel, was wir dann in literarischen Werken auch suchen mussten für die Analyse. Also sprich, wir sind hier wieder in diesem Spannungsbereich zwischen was ist ein Fehler, was ist eine gezielte Produktion und das heißt, was passiert zufällig, wo verlassen wir die Festigkeit der Redewendungen zufällig einfach nur aufgrund von psycholinguistischen Prozessen oder wo setzen wir sie bewusst ein, um eine bestimmte Wirkung auch mit der Sprache, einen bestimmten Sprachwitz zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Fall genau für diese Katachrese, wo dieser Bildbruch stattfindet.
Wunderbar. Ich habe noch ein Sprichwort vorbereitet und das hat uns eingeschickt und das wurde uns eingeschickt von meinem Vater.
Oh.
Und der wollte wissen, was es denn mit dieser Redewendung auf sich hat. Du bist wohl mit dem Klammerbeutel gepudert. Kennst du das?
Nein, höre ich zum ersten Mal. Meine Güte, das ist aber sehr elaborierte Redewendung.
Du bist wohl mit dem Klammerbeutel gepudert, bedeutet, du bist wohl nicht ganz bei Verstand, du bist nicht ganz bei Trost.
Du bist nicht ganz richtig.
Du bist nicht ganz richtig, ja.
Okay.
Und lustigerweise, ich habe in zwei Sprichwort-Wörterbücher wieder reingeguckt und diese beiden Wörterbücher haben zwei verschiedene Erklärungen geliefert. Also das eine Wörterbuch die eine Erklärung, das andere Wörterbuch die andere Erklärung.
Okay.
Also Erklärung 1 laut Röhrig ist folgende. Man kann sich ja mit Puder schminken, sogenanntes Schminkpuder, und normalerweise wird es ja mit so einem weichen Stoffkissen oder einem Pinsel im Gesicht aufgetragen. Wenn das nun aber mit einem Klammerbeutel, also einem Beutel voller Wäscheklammern, passiert, dann würde man ja schon ein paar Schläge auf den Kopf wahrscheinlich bekommen. Und die Konsequenzen könnten dann sein, dass die Denkfähigkeit dieser Person vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist. Also es ist eine metaphorische Redewendung. Mhm. Einfach nur ein lustiger Gag, wie wenn halt jemand mit dem Klammerbeutel geschminkt wurde.
Okay.
Die Erklärung Nummer 2 stammt aus dem Duden, aus dem Duden für Redewendungen. Mhm. Und der Duden sagt, ein Klammerbeutel, das ist im Mühlenhandwerk ein Bestandteil des sogenannten Mehlkastens oder auch Beutelkastens.
Ah.
Und das ist eine Vorrichtung, die das gerade gemahlene Mehl von der Kleie trennt. Also Kleie, das sind so die zurückgebliebenen Samenschalen und andere Kornreste, die also nicht zum Mehl gemahlen wurden.
Okay.
Und würde jetzt jemand diesen Kasten während des Mahlens öffnen, naja, dann wäre diese Person eben mit dem Klammerbeutel, und zwar nicht mit Schminkpuder, sondern mit Mehl gepudert. Und es ist natürlich auch ein total verrückter Akt, diesen Kasten während des Mahlens zu öffnen. Dann würde man ja riskieren, dass Mehl verloren geht. Und das will man natürlich auch nicht. Also das, so passt das auch zusammen, wenn man sagt, du bist wohl mit dem Klammerbeutel gepudert, du bist wohl nicht ganz bei Verstand, ja, du machst wohl gerade was ziemlich Dummes.
Ah, okay. Aber interessant, dass man noch in diesem Fall wieder die Ursprungsbedeutung nicht eindeutig rekonstruieren kann, ne? Also
ja, und ich finde es irgendwie auch lustig, dass es da dann einfach zwei verschiedene Ursprungstheorien gibt und die halt auch in so linguistisch aufgearbeiteten Wörterbüchern beide vorhanden sind. Also das zeigt auch nochmal gut auf, dass man so Ursprungsgeschichten von so Sprichwörtern und Redewendungen, die sind einerseits ganz schwierig rauszufinden und andererseits, selbst wenn die in dem Wörterbuch stehen, kann man denen nicht immer so ganz hundertprozentig trauen.
Richtig. Das sind manchmal auch einfach Vermutungen, Legenden, wie so bestimmte Redewendungen entstanden sind. Und das hat man häufig. Also wenn wir die Bedeutung von Redewendungen nachschlagen, haben wir häufig solche Widersprüche. Und zwar nicht nur zwischen Internet und einem Wörterbuch für Redewendungen, sondern tatsächlich auch zwischen verschiedenen Wörterbüchern. Also das ist spannend zu beobachten.
Lieber Anton, haben wir noch kurz Zeit?
Na komm, einen können wir noch.
Mir wurden nämlich auch fremdsprachige Sprichwörter zugesendet mit Übersetzung und was die so bedeuten. Und ich würde dich gerne zumindest bei einem dieser Sprichwörter raten lassen, was es bedeutet.
Ich bin bereit für dieses kleine psycholinguistisches Experiment.
Also, Mia hat mir ein spanisches Sprichwort gesendet. Und ich weiß nicht genau, wo in Lateinamerika oder Spanien oder sonst auf der Welt, wo man Spanisch spricht, dieses Sprichwort denn benutzt wird. Aber es lautet folgendermaßen. Ich sag's mal erst auf Spanisch. El mundo es un pañuelo y nosotros somos los mocos.
Sehr schön klingt es.
Und auf Deutsch heißt's, die Welt ist ein Taschentuch und wir sind die Popel.
Das ist so schön. Das ist so lustig.
Was könnte das bedeuten? Die Welt ist ein Taschentuch und wir sind die Popel.
Also ich habe zwei Theorien. Die Theorie Nummer 1 ist ein bisschen existenziellerer Art. Ich würde sagen, also diese existenzielle Bedeutung wäre, dass wir als Menschen so klein sind in dieser großen Welt, dass alle unsere Probleme irrelevant sind.
Oh, okay. Und die zweite Bedeutung?
Das ist die eine Hypothese. Und die zweite Hypothese, dass Menschen einfach sehr viel Dreck hinterlassen.
Oh je. Also deine erste Hypothese stimmt schon so ein bisschen. Also wir sind klein und unbedeutend. Aber wichtig ist auch, was damit gemeint ist, ist auch, die Welt ist klein. Und auf Deutsch gibt es das auch, ein Sprichwort mit der Bedeutung. Aber es ist ein bisschen anders. Auf Deutsch heißt es, nicht, dass die Welt ein Taschentuch ist, sondern es heißt, die Welt ist ein Dorf.
Ja.
Also
ja,
auch etwas ja, okay. eher Kleines.
Ja, das war ein sehr toller Abschluss jetzt gerade für unsere Zusammenfassung der verschiedenen Redewendungen, die wir zugeschickt bekommen haben. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die uns Redewendungen, interessante Fälle und weiteres zugeschickt haben. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür und für all diejenigen, die was eingeschickt haben, aber wir noch nicht in einer Folge besprochen haben, bitten wir einfach um ein bisschen Geduld und vielleicht, aber nur vielleicht, machen wir vielleicht noch eine Folge. Oder, Jakob?
Also ich habe auf jeden Fall noch lange nicht alle Einsendungen jetzt besprochen. Da ist auf jeden Fall noch einiges an Material da.
Ja, bei mir auch.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann können wir so eine Redewendungen-Folge sehr gerne noch einmal machen. Lasst es uns einfach wissen.
Mhm.
Zum Beispiel, indem ihr auf Apple Podcasts eine 5-sternige Bewertung dalasst oder auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört, oder uns einen Kommentar hinterlasst auf Spotify oder Apple Podcasts oder auf Instagram oder uns eine E-Mail schreibt oder uns eine Direct Message auf Instagram schreibt.
Ja, das sind wirklich alle Kanäle, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wo wir angeschrieben werden können. Genau, also gerne weiter zuschicken. Redewendungen, bei denen ihr unsicher seid, woher die kommen. Aber auch gerne Kuriositäten, interessante Fälle. Vielleicht gibt es aber auch Redewendungen, die in euren Freundeskreisen sehr gebräuchlich sind und so eine Art Insider darstellen, aber halt ansonsten gar nicht so verbreitet sind. Das würde mich auch super interessieren, ob es so etwas gibt. Also in meinem Freundeskreis gibt es solche Redewendungen, die sind aber absolut nicht weit verbreitet. Und dann bitte auch natürlich mit der Bedeutung, weil das Besondere an solchen individuellen Redewendungen ist natürlich, dass die nicht einfach nachzuschlagen sind.
So ist es. Ich hoffe sehr, dass das ein gebührendes Staffelfinale war. Für dich, Anton, aber natürlich auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, Anton, wir machen schon weiter, oder? Wir machen schon noch eine Staffel.
Na klar, eine Staffel auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei der 4. Staffel und die 5. Staffel, die muss sein.
Ja, ich habe mir schon Themen überlegt, die ich vielleicht bearbeiten will.
Eben, wir haben ja gerade erst an der Oberfläche gekratzt, der Sprachwissenschaft. Also da müssen Stimmt. wir noch ein bisschen auch in der Grammatik weiter reintauchen, ne?
Also auch wenn das jetzt schon das 4. Semester Sprachpfade ist, wir sind noch lange nicht durch. Wir haben alle nur an der Oberfläche gekratzt und wir hoffen, dass ihr weiter dabei seid. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Sommer, eine gute Zeit und wir melden uns im Oktober wieder zu Wort. Und bis dahin posten wir, wie üblich, unseren kleinen, aber feinen Linguini auf Instagram. Bis dahin. Tschüssi.
Grüße und ciao.
Digga, meine Kartoffeln schauen auch richtig gut aus schon. Ich werde dir sagen, wie es laufen wird. Ich werde essen, dann werde ich mich überessen, dann werde ich mich schlecht fühlen.
Story of my life. Okay. Achso, ich fange ja an. Bipapo. 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 Na, 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 na. I feel so unsure.
Okay. Ist das was du in dem Podcast sagen willst, oder?
Oh Gott. Entschuldigung. Welch damit? So.
Und, ach so, sorry, warte. Podcast jetzt. In einer Viertelstunde klingelt mein Wecker für meine Kartoffeln. Ich weiß nicht warum, aber das ist mein neues Lieblingsgeräusch.
Ja, Aber ich glaube, was denn?
Was glaubst du, Digga?
Warum verschluckst du dich ohne Grund?
Ich find's schon mal geil, wie ernsthaft du drauf reagierst. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsgeräusch. Ja. Okay, Jean-Paul Gerasimovic. Entschuldigung, das schneiden wir raus.
Jean-Paul Gerasimovic denkt nach. Aber ich glaube, eines deiner neuen Lieblingsgeräusche ist... Okay.
Ich muss nach meinen Kartoffeln gucken.
Wie geht's deinen Kartoffeln?
Geil, aber brauchen noch ein bisschen. Zu großen Teilen... Alter, was geht? Scheiße. Warte mal kurz.
Also, genau. Aha.
Ich bin am Ende.
Sorry. Ich bin bereit. Ich denke, du bist auch bereit.
Nee, ich muss noch nach meinen Kartoffeln gucken.
Gönn dir.
Superbe. Wow! Ich glaube, sie sind ready. Die geht irgendwie anders. Die geht irgendwie so, da wird die Kuhhaut vor dem Schlachten verteilt. Nee, da wird... Stopp. Da wird der Eber vor der Jagd verteilt oder irgendwie... Irgendwie sowas, aber ich weiß es gerade nicht.
Sprachlos.
Im Englischen, naja, weiß ich nicht, was auf Englisch bedeutet. Passt, fertig. Cut, Ende, vorbei.